Wer von euch hat zu Hause noch einen Weihnachtsbaum stehen? Ah, so ein paar ganz wenige. Die meisten haben ihn schon entsorgt. Ne? Ja, ein paar noch. Also ich gestehe, ich habe ihn auch noch bei uns. Aber morgen fliegt er raus. Der sieht schon sehr traurig aus. Weihnachten ist noch gar nicht so lange her, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Und wir haben hoffentlich oder vielleicht noch so ein bisschen diese ganzen Bilder und Figuren vor Augen, die es damals so gab oder wie man sich das so vorstellt. Und wenn man mal genau in die Bibel guckt, stellt man fest, die Wirklichkeit war vermutlich ganz anders. Ja, nur ein Beispiel, ihr seht bei jeder Krippe oder auch auf allen Bildern von dem Weihnachtsgeschehen, seht ihr immer die drei Weisen. Man spricht auch von den drei Weisen, steht nur nirgends in der Bibel. Da steht von drei Geschenken, das ist richtig, oder von drei Arten von Geschenken. Aber nirgends steht, dass es drei Weise waren. Was waren vermutlich sogar viel mehr. Und die kamen auch nicht zum Stall, denn die haben möglicherweise bis zu 2 Jahre gebraucht, bis sie in Israel angekommen sind. Und da war das, war die Sache mit dem Stall schon lange zu Ende. Da waren die schon wieder in Nazareth in einem Haus. Also manches war doch ganz anders. Und das gibt es noch einiges zu erzählen. Eins, was ich immer seltsam finde, als ich darüber mal gestolpert bin, ist, wie oft die Figuren dargestellt werden. Also Maria ist ja oft so die junge, schöne, verklärte, die ist die ewige Jugend ungefähr. Das hat so ein bisschen was mit der christlichen Kultur hier zu tun. Da wird ja Maria auch besonders verehrt. Aber Josef daneben, also in meinen Krippenfiguren, da ist das immer so ein fast schon alter Mann. Der hat eine Glatze und so ein bisschen krause, graue Haare, hat auch einen Stock auf alle Fälle, obwohl er gar kein Hirte war, aber den brauchte er scheinbar schon. Also er wird auch auf vielen Bildern oft sehr alt dargestellt. Aber nach dem, was man so weiß, es steht nirgends in der Bibel, wie alt Maria und Josef waren, aber wenn man so ein bisschen mal rückfolgert, die Kultur kennt oder sich damit beschäftigt und manche anderen Aussagen anschaut in der Schrift, dann stellt man fest, dass Maria vermutlich bei der Geburt von Jesus angehende Teenagerin war, 13, 14 Jahre. So, das ist ungefähr so die Range, die meistens gesagt wird. Einige gehen davon aus, dass sie mit 11 Jahren schon schwanger wurde. Man weiß es nicht so ganz genau, aber so, das ist so der Bereich, wo sich die Forschung bewegt. Und Josef war nicht so viel älter, ein bisschen schon, aber man geht davon aus, dass er dann so 17, 18, maximal 19 Jahre alt war. 2 Teenager dort an der Krippe. Ich weiß nicht, ob das jetzt euer Bild von Weihnachten völlig über den Haufen schmeißt. Dann ist das gut so, denn manchmal müssen wir enttäuscht werden, um die Wahrheiten der Bibel auch zu sehen. Denn da steckt, finde ich, mehr Wahrheit drin, als man auf den ersten Augenblick denken könnte. Es geht hier nicht in erster Linie nur um Kultur oder um das Alter. Es geht für mich heute um viel mehr. Denn das muss man sich mal vorstellen. Gott sendet seinen Sohn auf diese Welt. Das Wichtigste, das Liebste, was er hat. Er gibt dir sozusagen eine Pflegefamilie. Also hier auf der Welt ist das so, dass man sich Pflegefamilien meistens sehr gut ausguckt. Ja, man schaut, wie sind die finanziell abgesichert, wie sind die so drauf, ist da Gewalt vielleicht in der Familie, dann lieber nicht. Und vor allen Dingen, sind die Eltern reif genug. Ja, und Gott schenkt seinen Sohn, der die ganze Welt retten soll, 2 blutjungen Teenagern, die überhaupt keine Erfahrung haben. Und wenn ihr euch mal zurückerinnert, zumindest die, die früh Eltern geworden sind, wenn man Eltern wird, man hat eigentlich auch keine Ahnung, oder? Also manchmal denkt man, wenn ich heute das damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann würde ich vieles anders. Aber es ist halt so, meistens sind Eltern, die zum ersten Mal Eltern werden, die haben keine Ahnung. Die sind völlig unerfahren. Und Gott vertraut seinen Sohn als Baby, als hilfloses Baby, muss man dazu sagen. Das war kein Superbaby, was sich jetzt irgendwie selber dann helfen konnte, wenn es mal nicht so versorgt worden wäre. Er vertraut dieses Baby 2 jungen, unerfahrenen Teenagern an. Hat sich das Gott wohl gut überlegt? Mein Thema heute lautet Teenager, die Säulen der Gemeinde. Ohne Fragezeichen. Jetzt würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Also ich kann mir vorstellen, dass einige denken, also so kann man das ja jetzt nicht formulieren. Ja, also das ist schon ein bisschen extrem, das provoziert da ein bisschen da vorne. Okay, vielleicht denken manche auch an das Lied von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht. Für all die Jüngeren unter euch, das ist ein Sänger aus dem Ruhrgebiet, den kennt ihr gar nicht mehr. Ja, und manche sagen sich jetzt, nee, das darf nicht sein, Kinder dürfen keine Macht kriegen, das wäre ganz schlecht. Wir diskutieren ja zurzeit darüber, ob Kinder ab 16 schon wählen dürfen, Teenager, ja, wie weit sie mitbestimmen dürfen. Man lästert über Fridays for Future, die Kinder haben keine Ahnung, die demonstrieren dafür irgendwas und haben vom wahren Leben, von der Wirtschaft keine Ahnung. Also das ist doch Beweis genug, dass man Kindern nicht irgendwelche wichtigen Amtsgeschäfte anvertrauen soll. Die haben keine Erfahrung, die sind grün in den Ohren, die wissen nichts. Wenn ich bin ja Rangerleiter, Pfadfinderleiter der Royal Rangers, wenn ich die Anmeldungen der Royal Rangers kriege, dann denke ich immer, das kann doch gar nicht sein. Wir nehmen doch keine Babys auf bei uns, weil ich immer älter werde und die Jahrgänge, die jetzt kommen, werden immer jünger. Aber um das sich mal so ins Bewusstsein zu werfen, alle Rangerleiter hier, dieses Jahr kommen die Jahrgänge 2018 zu den Rangern. Das muss man überlegen, 2018, das war gerade eben. Die kommen jetzt zu den Rangern. Ja. Und manchmal bin ich total erschrocken darüber, wenn Kinder Auto fahren. Also das sind ehemalige Ranger und dann fällt mir ein, ach nee, die sind ja auch schon 20. Ja. Und ich denke, hey, die kann doch nicht Auto fahren. Die habe ich noch als 6-Jährige gehabt bei den Rangern. Ich kann mich dann noch so gut daran erinnern und ich weiß noch, die ersten Tränen auf dem Camp, wenn sie dann eine Woche von zu Hause weg waren, da musste man sie trösten. Jetzt fahren die da Autos. Das geht doch nicht. Junge Kinder. Mit 20 dachte ich immer, ich bin für alles alt genug. Ich kann das. Und jetzt bin ich der Meinung, dass viele 40-Jährige noch nicht alt genug sind. Das liegt aber nicht an den 40-Jährigen, das liegt an mir. Weil ich älter geworden bin. Ich sehe die Welt irgendwie anders und für mich sind alle, die nach mir kommen, die sind alle zu jung. Ich weiß noch, als wir Bundesjugendspiele hatten, ich bin Jahrgang 69, wir hatten Bundesjugendspiele und dann geht das immer so nach Jahrgängen, wer dann so kommt. Und als wir dann endlich nicht die Jüngsten waren, sondern dann kam noch der Jahrgang 70 nach uns, da habe ich gelästert. Die Kleinen, die haben keine Ahnung, ich bin schon groß, ich bin Jahrgang 69. Das war gerade mal ein Jahr Unterschied. Ja, wenn ich heute gucke, das ist unglaublich. Meine Mitarbeiter, die sind so jung, wo ich mir denke, denen kann ich doch kein Team anvertrauen mit Kindern. Die sind doch gerade erst geboren. Die Zeiten ändern sich irgendwie. Und je älter ich werde, umso schwerer fällt es mir, diesen Satz in irgendeiner Weise zu bestätigen. Das fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wie wir alle kennen wir ja auch, dass man mal so enttäuscht wird von Teenagern. Ja, dann sagen die, ja, ich bin dabei und dann sind sie doch nicht dabei. Oder die versprechen was und halten das nicht. Ja, da sieht man es ja wieder. Jetzt muss ich nur dazu sagen, das haben Teenager nicht gepachtet. Ich bin von Erwachsenen genauso enttäuscht manchmal, wenn man mal ehrlich ist. Also die sind da nicht die Alleinigen, die haben wenig Erfahrung, das stimmt. Und aufgrund dessen machen sie manches meiner Meinung nach nicht richtig, aber okay. Aber enttäuscht werde ich von allen Generationen. Also da sind die Jungen nicht besser als die Alten. Schauen wir noch mal in die Bibel. Und das ist heute ein bisschen anders als sonst. Ich werde heute nicht einen einzelnen Text jetzt auseinandernehmen. Ich gehe so ein bisschen grob gerade durch die ganze Bibel, weil ich heute mehr thematisch unterwegs bin und nicht mich auf einen einzigen Bibelvers beziehen möchte. Da gab es einen Samuel. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal was gehört habt. Ein großer Prophet, ein ganz großer Prophet. Der hat Könige gesalbt. Aber als der anfing mit seinem Dienst im damaligen Tempel, damals noch die Stiftshütte, da war der 3-4 Jahre alt. Das heißt, als er gerade so entwöhnt wurde von seiner Mutter, brachte sie ihn in den Tempel und dann diente er dort dem Hohepriester Eli. Und nur wenige Zeit später, da war er immer noch ein Kind, also ein einstelliger Jahrgang, da hat Gott zu ihm hörbar gesprochen. Und er hat ihm erzählt, was er denkt über das Volk und was er vorhat mit dem Volk. Denn das war um die Frömmigkeit der Israeliten damals nicht gut bestellt. Und all das offenbart er einem Kind. Nicht dem hohen Priester Eli, der dieses Amt innehatte, der eigentlich eine wichtige Persönlichkeit war, der qua Amt der Fürsprecher, der Mittler war so zu Gott, zwischen Gott und dem Volk. Zu dem redet Gott nicht, sondern zu einem Kind. Unglaublich eigentlich. Wenn man sich die Geschichte mal genauer anschaut. Ich weiß gar nicht, warum uns das nicht empört, wenn wir das lesen. Wir lesen da immer so locker drüber weg, weil wir die Geschichte immer von hinten kennen. Wir kennen halt Samuel als alten, weisen Propheten. Aber er fing als Kind an, von Gott zu hören und Weisung zu bekommen. Das ist unglaublich. Und dann später, als er dann schon etwas älter war, dann salbt er einen neuen König, weil der alte König Gott nicht gefallen hat, der hat sich schlecht verhalten. Und er salbt David zum König, die nächste Person. Und David war zu der Zeit, als er gesalbt wurde, auch noch Teenager. Und später tritt er als Teenager dem Riesen Goliath entgegen. Wir kennen die Geschichte David gegen Goliath. Wir nehmen das ja sozusagen zum Synonym von dem kleinen Schwachen gegen den großen Starken. Der hat eine Chance. Wird ja auch im säkularen Bereich übertragen. Es gibt ja sogar, glaube ich, irgendwelche Umweltgruppen, die sich so nennen, David gegen Goliath. Also der Mann, vor dem alle gestandenen Männer Israels Angst hatten, wird von einem Teenager besiegt. Nicht, weil der so stark war, sondern weil Gott mit ihm war. Aber warum war Gott mit diesem Teenager und nicht mit irgendeinem von diesen starken Soldaten? Irgendwie hat es Gott gefallen, diesen kleinen, jungen Teenager David zu nehmen. Gehen wir weiter. Als die Israeliten in die Verbannung geführt wurden, nach Babylon, ich hatte da letztes Jahr mal drüber gepredigt, im anderen Zusammenhang, da fängt Gott an, Geschichte zu schreiben mit 4 jungen Teenagern. Daniel und seine Freunde. Auch die waren damals mittendrin im Teenageralter. Das kann man sich, man denkt immer, die waren so stark und die konnten sich da behaupten, die haben gesagt, nee, wir essen nicht die Speisen, die fürs Götzenopfer sind und wir sind mutig und wir kommen damit klar. Das waren Teenager. Und denen hat Gott das zugetraut und zugemutet. Das ist unglaublich. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Wir haben das heute auch in dem Video ein bisschen gesehen. Wir haben die jungen Berufungen gesehen. Wir haben auch von Mose was gesehen. Mose war 80 Jahre alt, als es mit ihm richtig losging. Ja, das heißt also, ich will jetzt nicht einseitig sein und sagen, Gott arbeitet nur mit Teenagern. Das stimmt gar nicht. Es gibt auch genügend andere Beispiele. Ja, also da, wo andere Leute sich zur Rente begeben oder schon längst in Rente sind, da geht es bei Mose erst richtig los. Und er macht Gewaltiges. Er gilt als einer der ganz großen Propheten im Alten Testament. Aber viele Personen in der Bibel sind bei ihrer Berufung oder beim Start ihres Dienstes sehr, sehr jung. Junge Erwachsene, Teenager. Jeremia haben wir gerade gesehen. Wir haben den Text gesehen auch. Jeremia sagt, Gott, du kannst mich nicht berufen. Ich kann nicht reden und ich bin viel zu jung. Und was sagt Gott? Sage nicht, ich bin zu jung. Man geht davon aus, dass Jeremia damals etwa 20 Jahre alt war. Ich weiß nicht, ob ihr einen 20-Jährigen zum Propheten für Deutschland berufen würdet, wenn das jetzt mal so der Fall wäre, wenn es das noch so gäbe, in dem Stil wie damals im Alten Testament. Schauen wir uns doch mal Jesus selber an. Jesus war 30 Jahre alt, als er in den Dienst ging. Das passt sehr gut, denn damals war es die Kultur so, dass man 30 Jahre alt sein musste, um ein Rabbi zu sein, also ein religiöser Lehrer. Unter 30 ging das nicht. Also insofern war das angepasst. Aber mal ganz ehrlich, oder ich sag's mal zu mir, würde ich mir von einem 30-Jährigen was sagen lassen? Hey, der ist 22 Jahre jünger als ich. Der ist noch grün hinter den Ohren, der hat keine Ahnung. Der hat doch keine Erfahrung. Aber damals hat Jesus mit 30 Jahren angefangen. Und mit 33, da war er schon wieder weg. Zumindest nicht mehr so sichtbar hier. Mit 33 habe ich erst angefangen hier mit der Jugendleitung und Rangerleitung, als Jesus aufgehört hat. Ja. Und noch extremer die Jünger. Schauen wir uns mal seine Jünger an. Wir denken immer, das waren alles so alte Hanseln, weil wir so Bilder haben. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, die könnt ihr mal zeigen. Ich glaube, das rechts, das ist eine Darstellung von Philippus. Links, ich glaube, das soll Andreas sein. Und das in der Mitte sind, ich glaube, Petrus und Johannes von der Darstellung, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenbringe. Also irgendwann werden die möglicherweise auch mal so alt gewesen sein oder so ausgesehen haben. Aber bei ihrer Berufung war das nicht so. Und die Jahre, wo sie mit Jesus gegangen sind, war das auch nicht so. Man geht davon aus, dass die Jünger alle Teenager gewesen sind. Bis auf Petrus vielleicht. Petrus war nämlich der Älteste, der Einzige, von dem man auch sagt, dass er eine Frau hatte. Und es gibt auch eine Begebenheit in der Bibel, woraus man schließt, dass Petrus wahrscheinlich 20 Jahre oder älter war. Da wird Petrus gefragt, ob Jesus dann auch Tempelsteuer bezahlt. Und Petrus und Jesus unterhalten sich und ich sage es jetzt nicht so genau, aber auf alle Fälle schickt Jesus den Petrus an einen See und sagt, angel einen Fisch und in dem Fisch wirst du ein Goldstück, ein Geldstück finden und das reicht aus, um die Tempelsteuer für dich und für mich zu bezahlen. Also nur für Jesus und für Petrus, nicht für die anderen Jünger. Denn Tempelsteuer war erst ab 20 Jahren fällig. Darunter musste man keine Tempelsteuer zahlen. Aufgrund von solchen Begebenheiten, aber auch noch vielen anderen Begebenheiten und dem, was wir von der Kultur damals wissen, kann man ziemlich sicher sagen, dass die Jünger damals alle Teenager waren, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und als sie dann nachher in den Dienst traten, auch das muss man sich mal vorstellen. Jesus hat jetzt alles getan, was er für die Errettung der Menschen tun konnte und er geht jetzt weg. Jetzt, wo der Dienst eigentlich erst richtig losgeht, wo das Gemeindezeitalter anbricht, da wird man sagen, okay, du hast eine Grundlage gelegt, da ist eine Gemeinde gegründet, in Anführungszeichen, so würden wir heute sagen. Aber jetzt kommen die entscheidenden Jahre, so die ersten Jahre, ob das Ding funktioniert oder nicht. Und jetzt gehst du weg, Jesus. Okay, er sendet seinen Heiligen Geist, aber welche Menschen sollen denn den Job machen? Die Apostel. Ja, die Apostel, die sehen immer so aus, oder? Hey, das waren Teenager und junge Erwachsene. Denen vertraut Gott sein Rettungswerk an, um es weiterzutragen in die Welt. Wenn das schiefgegangen wäre, wären wir heute nicht hier. Jetzt muss man auch wiederum dazu sagen, damit es nicht ganz so extrem klingt, damals in der Kultur galten 13-Jährige oder galt man ab 13 Jahre erwachsen. Also das, was heute 18 ist, war damals 13. Heutzutage kennen wir diese Feier der Bar Mitzwa, das gab es damals noch nicht, aber das, was heute die Bar Mitzwa ist, dass man mit 13 sozusagen ins Erwachsenenalter tritt, das gab es damals schon auch. Der Brauch ist sehr, sehr alt und das heißt ja Sohn des Gesetzes oder Sohn der Gebote. Man war also jetzt fähig, die Gebote zu halten und wurde auch dementsprechend beurteilt nach den Geboten Gottes, die sie vorher in der Schulzeit gelernt hatten. Und dann war es so, wenn man dann richtig gut begabt war, mit 13, 14 Jahren, und man hatte die Schulzeit sozusagen hinter sich gelassen, und man war richtig gut, dann hatte man die Chance, als Jünger sich einen Rabbi auszusuchen. Dann hat man sozusagen seine akademische Karriere weitergeführt. Wenn nicht, dann hat man sich einen Beruf gesucht, wenn man also jetzt nicht besonders religiös war oder besonders begabt war auf dem Bereich. Alle Jünger haben sich einen Beruf gesucht. Die meisten im Beruf ihres Vaters, das war auch üblich. Jesus war Zimmermann, Petrus war Fischer, die haben den Beruf gemacht, den ihr Vater gemacht hat und sie haben auch wahrscheinlich bei ihrem Vater oder sogar ihrem Großvater gearbeitet. Familie muss man sich ja immer als Großfamilie damals vorstellen. Die haben dann da in diesem Verbund mitgemacht, weil sie für sich gar keine geistliche Karriere gesehen haben. Und dann kommt das Besondere, dass der Rabbi, Jesus, sich seine Jünger aussucht. Das war normalerweise andersrum. Man fragte einen Rabbi, darf ich bei dir Schüler sein? Und Jesus sucht sich Leute aus, die eigentlich gar nicht bereit waren, das zu tun. Und er sagt ihnen, wollt ihr meine Schüler sein? Also der dreht das um. Das ist ja schon fast so ein bisschen peinlich. Jetzt muss sich ein Rabbi seine eigenen Jünger suchen. War der nicht gut genug oder was? Aber ich glaube, dass Jesus damit schon eine Absicht verfolgte. Er nimmt eben nicht die scheinbar vor der Welt was bedeuten, die scheinbar richtig viel Ahnung haben, sondern er sucht sich ganz andere Leute auf. Er sucht sich meistens immer die aus, die scheinbar schwach sind, die scheinbar keine Ahnung haben, die scheinbar unerfahren sind, die vielleicht sogar wirklich unerfahren sind. Und mit denen macht er Geschichte. Und das finde ich interessant, großartig und auch so ein bisschen beängstigend. Wenn man sich überlegt, was heißt das denn für mich heute? Gott schreibt Geschichte mit jungen Menschen, mit jungen Teenagern, mit blutjungen Leuten. Ich glaube, wenn ich so die Bibel angucke, ich habe euch jetzt ein paar Figuren aufgezeigt, wenn Gott etwas Neues tun möchte, etwas Neues startet, dann scheint es ihm zu gefallen, dafür junge Leute zu nehmen, junge erwachsene Teenager. Warum auch immer. Man muss ja nicht immer alles vergeistlichen, das kann man sich ja auch ganz natürlich vorstellen. Junge Menschen sind offen für Neues, die haben noch nicht so viele Lebenserfahrungen, sind noch nicht so verprägt. Die machen auch mal was scheinbar ganz Verrücktes und nachher stellt sich raus, das war ziemlich genial. Ja, die sind offen dafür, die haben auch noch mehr Kraft. Ja, je älter man wird, umso knackiger wird man, das stelle ich ja auch fest. Also eine Woche Camp, das steckt mir jetzt mehrere Tage in den Knochen. Früher, vor 20 Jahren, war das nicht so. Da konnte ich das mal so eben locker machen. Aber das geht halt jetzt nicht mehr so. Ich bin halt nicht mehr der Allerjüngste. Ja, ich tue noch so, als wäre ich ganz jung und ich kann auch noch ganz viel und ich will auch noch ganz viel. Aber man muss immer ehrlich sein, mit dem Alter gehen geht nicht mehr alles. Ja, ich bin dabei abzunehmen, aber ich werde nicht mehr die Statur haben, die ich damals mit 20 hatte. Das ist vorbei. Ich werde auch nicht mehr so viel Sport machen können. Ich werde auch nicht mehr das hinkriegen, die Zeiten erwischen, den Weitsprung schaffen, wie ich das früher mal geschafft habe. Das ist durch. Ja, das war mal. Das muss man sich einfach mal anerkennen. Und Gott arbeitet gerne, wenn er was Neues tun will, mit neuen Leuten, mit jungen Leuten, weil sie noch Kraft, Energie und Ausdauer haben. Das heißt jetzt nicht, dass Teenager alles leiten sollen, sofort. Auch wenn Gott Teenager beruft. Gott beruft seine Jünger oder Jesus beruft seine Jünger und dann nimmt er sie in die Lehre. 3 Jahre, ganz intensiv, Tag und Nacht, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, durchgängig. Das war nicht mal so 3 Vorlesungen am Nachmittag oder ein Tutorium nochmal vormittags, sondern das war durchgängig, das ganze Leben. Das war richtig, also das ist meine Ausbildung, das gibt es heute so nicht. Dass man irgendwo eine Ausbildung macht und dann, okay, wir kennen das auch, dass man dann zu seinem Ausbildungsort hinzieht und da vielleicht auch wohnt so ein bisschen. Manchmal stellt der Arbeitgeber auch ein Zimmer, aber trotzdem möchten wir doch bitte unsere Freizeit haben. Ja, und es gibt einen ganz geregelten 8-Stunden-Tag, wo gearbeitet wird oder wo man was lernt und dann hat sich der Arbeitgeber bitte zurückzuhalten. Ja, dann machen wir das, was uns gefällt. Jesus war die ganze Zeit mit seinen Jüngern zusammen. Er hat sie immer wieder zusammengezogen, hat sie immer wieder auch korrigiert, hat ihnen immer wieder was erklärt. Und sie haben Jesus nachgeahmt, eines unserer Ziele. Ja, einfach jeden Tag durch das, was sie getan haben. Die hatten eine richtig gute, intensive Ausbildung. Trotzdem waren sie danach immer noch sehr, sehr junge Erwachsene, als sie dann gestartet haben. Aber sie haben sich ausbilden lassen. Und deswegen möchte ich heute sagen, wir brauchen euch Jugendliche. Wir brauchen junge Menschen, wir brauchen eure Power, wir brauchen eure Energie. Denn wenn wir Krefeld und den Niederrhein verändern wollen, und das wollen wir als Gemeinde, wir schaffen das nicht als Erwachsene, als alte Erwachsene. Das kriegen wir nicht hin. Wir sehen das Prinzip, Gott beruft junge Menschen, um Dinge zu starten. Und die Frage ist das in unserer Gemeinde möglich? Dass Gott junge Menschen berufen kann. Jetzt sagen sich auch einige von euch, warum hältst du diese Predigt eigentlich hier im Gottesdienst? Geh doch zu J-Squad. Habe ich auch schon mal gemacht, habe ich auch schon mal so ähnlich darüber geredet. Aber hier gehört das Thema hin. Denn es geht mir darum, dass wir eine Haltung dazu haben. Eine ganz bestimmte innere Haltung. Wie gehen wir denn damit um, dass Gott junge Menschen beruft in den Dienst? Gestatten wir das überhaupt? Erlauben wir Gott, dass er das tun kann in unserer Gemeinde? Machen wir es den Jugendlichen überhaupt möglich, Erfahrungen zu sammeln, sich berufen zu lassen? Ermutigen wir sie dazu? Feuern wir sie an? Oder sehen wir immer zuerst all das, was sie nicht so gut machen? Und das bin ich. Mir fällt leider immer auf, was nicht so gut läuft, was nicht so gut funktioniert, was ich anders gemacht hätte. Ja, also das geht mir überall so, in allen Bereichen. Ich arbeite viel mit jungen Menschen zusammen und ich merke immer, was die nicht gut machen. Und ich muss mich bewusst dazu entscheiden, nein, ich will kein Verhinderer sein, ich will ein Förderer sein. Das ist meine Entscheidung, das muss ich selber mir immer wieder neu sagen. Okay, die machen Fehler, aber es geht jetzt nicht darum, alles zu kritisieren und ihnen jetzt auch die letzte Energie zu rauben, sondern ich will sie aufbauen. Ich will sie ermutigen, ich will sie stärken, ich will sie nach vorne bringen. Und deswegen brauchen wir nicht nur die Teenager. Deswegen brauchen wir die ganze Gemeinde. Wir brauchen alle Generationen, jeden Einzelnen. Denn die Jünger, die sind ja nicht immer nur Teenager geblieben. Die sind ja auch mal älter geworden. Die Bilder, die ich gezeigt habe, die passten ja irgendwann mal. Ja, irgendwann stimmte das ja. Nicht alle sind alt geworden, manche sind vorher getötet worden. Haben den Märtyrertod erlitten und von anderen wissen wir nicht, was passiert ist, aber vermutlich sind einige doch deutlich älter geworden. Von Thomas sagt man, er sei bis nach Indien gekommen, hat dort eine Erweckung ausgelöst. Man weiß es nicht ganz genau, aber die wurden auch irgendwann älter. Die haben ja nicht aufgehört, als sie älter wurden, sondern wir brauchen die Weisheit und die Lebenserfahrung der alten Generation und die Power der jungen Generation. und auch noch so ein bisschen der unverstellte Blick und vielleicht auch die Naivität, die manche jungen Menschen haben, die ist manchmal ein großer Vorteil. Weil ich gebe zu, ich selber, wenn wir also mal überlegen, was wollen wir machen, wollen wir dies machen, wollen wir jenes machen, ich sage oft, oder ich denke es zumindest, ja, haben wir da alles schon versucht, hat doch nicht geklappt. Habe ich früher auch schon gemacht, als ich 20 war. Funktioniert nicht. Und ich block ganz viel ab, weil ich schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Auf der einen Seite ist das gut, Lebenserfahrung, ja, man muss nicht jeden Fehler doppelt und dreifach machen und auch die Jugendlichen müssen nicht alle meine Fehler wiederholen. Aber manchmal, na, denken wir an Jesus, na, werf das Netz zur anderen Seite aus, sagen auch die Jünger, Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt, jetzt kommst du an und sagst, wir sollen es nochmal machen, es hat nicht funktioniert. Aber manchmal sagt Jesus, mach's nochmal und dann plötzlich funktioniert es. Nur ich, wir Ältere sind manchmal schon so verprägt, dass wir sagen, nee, das klappt nicht. Versuch das ruhig, aber wir, so wie wir das sagen, so wie wir das rüberbringen, ist das schon ein bisschen demotivierend. Ja, ja, versuch mal, du wirst schon sehen, was du davon hast. Hol dir auch eine blutige Nase, habe ich mir auch geholt. So will ich nicht sein, so bin ich allerdings, muss ich auch zugeben. 12 Teenager haben die Welt nachhaltig bis heute verändert. Das ist das, was wir heute die Apostel nennen. Also liebe Teenager, lasst euch berufen und lasst euch ausbilden. Ihr könnt dazu auf eine Bibelschule gehen, müsst ihr gar nicht. Ihr könnt einfach hier in die Gottesdienste kommen. Ihr könnt zu J-Spot kommen. Ihr könnt in Kleingruppen gehen. Ihr könnt zum Trainingscenter gehen. Sucht euch Mentoren. Ja, Ausbildung heißt nicht einfach nur ein Zertifikat haben, heißt nicht einen Beruf erlernen in dem Sinne, ich bin jetzt Pastor. Kann man machen. Aber hier in der Gemeinde ist ein genialer Ausbildungsort. Es gibt so viele gute Bücher auch, die man sich angucken kann. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wie wir was lernen können. Und ich möchte euch, junge Generation, jetzt mal nicht nur Teenager, sondern auch ihr 20-Jährigen, 25-Jährigen, 30-Jährigen, also junge Generation, ich ermutige euch, macht weiter, bildet euch fort, erwerbt Wissen und stellt euch Gott zur Verfügung. Ich träume von einer Gemeinde, wo junge Menschen predigen. Ich träume von einer Gemeinde, wo junge Menschen verschiedene Gemeindezweige leiten. Ich träume davon, dass es einmal viele Ranger-Leiter gibt, die viel, viel jünger sind als ich und die meinen Job besser machen, als ich es jemals gemacht habe. Ich träume von Lobpreisleitern, Musikern, Sängern, die jünger sind als ich, die viel besser sind als ich, die viel mehr Menschen erreichen. Aber ich will nicht daneben stehen und zugucken oder gar sogar verbittert sein, ah, jetzt kommen die, sondern ich entscheide mich, ich will ein Teil davon sein. Ich will mitmachen. Ich möchte die Jugendlichen ermutigen. Für mich war ein sehr großes Aha-Erlebnis der Bundeshike der Royal Rangers. Ein Hike, das ist eine Wanderung über mehrere Tage. Man trägt alles, was man braucht, eigentlich im Rucksack mit. Wir waren so gnädig, wir haben dann an den verschiedenen Standorten, wo die Teilnehmer ankamen, ihnen das Essen dann für den Tag immer gegeben. Sie mussten also nicht das Essen für 5 Tage tragen. Ein richtiger Hike wäre so. Und das war ein Hike, der wurde deutschlandweit organisiert. Das gab es vorher noch nicht. Mehrere tausend Teenager sind damals für 5 Tage durch den Thüringer Wald gehiked. Es gab dafür keine Vorlage, weltweit nicht. Auch in Amerika nicht, wo die Royal Rangers herkommen. Die Idee hatte ein junger Erwachsener, so Mitte 20, Anfang Mitte 20, Julian Sandfoss von den Rangern aus Düsseldorf. Ich kenne ihn gut, viele von euch kennen ihn auch. Der hatte diese Idee, das ist ja schon ein paar Jahre her und die Idee ist noch länger her. Also er war wirklich noch sehr jung, angehender 20er. Und die Bundesleitung hat jetzt nicht gesagt, naja, das ist ein bisschen eine verrückte Idee und mit Tausenden von Jugendlichen durch den Wald zu laufen, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie soll man das logistisch überhaupt machen? Und, ach nee, komm, lass mal. Wir machen unser Bundescamp, das hat sich bewährt, das funktioniert. Nee, das hat die Bundesleitung nicht gesagt. Die Bundesleitung hat gesagt, Julian, du sollst das Ding leiten. Also das hätte ich nicht gesagt, wenn ich Bundesleiter gewesen wäre. Ich hätte geguckt, wer kann das am besten machen, wer hat am meisten Erfahrung, den setze ich da ein. Aber jetzt setzen die den jungen Spund ein, der die Idee hatte, der auch das Herz hatte und sagen, du machst das. Ja, wie soll das denn gehen? Aber die Bundesjugendleitung hatte, oder die Leitung der Royal Ranger hatte eine ganz bestimmte innere Haltung und die versuche ich euch rüberzubringen. Sie haben gesagt, du machst das, du leitest das, du bist jung, du hast die Idee, aber wir unterstützen dich. Und jetzt haben alle Leute, die ganze Leitung, ein riesen Know-how zusammengetrommelt, dass alle Profis, die sie irgendwo finden konnten, über Logistik, über Versorgung und, die haben die zusammengetrommelt. Und das gab einen riesigen Stab an Mitarbeitern, den die Bundesleitung organisiert hat, um den Leiter zu unterstützen, der noch sehr, sehr jung war. Der konnte das gar nicht machen, unmöglich, das wusste der auch. Und doch hat er geleitet, doch haben sie ihn an diese Funktion, an diese Position gesetzt, weil ihnen hunderte von Jahren Erfahrung unterstützt haben. Und das hat mich begeistert. Deswegen war ich auch selber gerne dabei. Ich war auch ein Teil von diesem Team. Wir haben einen Übernachtungsposten organisiert. Letztendlich war ich jemand auch, der für Julian gearbeitet hat. Er war mein Chef sozusagen, obwohl er 30 Jahre jünger ist als ich. Jetzt ist er mein Nachfolger bei den Royal Rangers in der Regionalleitung. Und jetzt ist er auch wieder mein Chef in Anführungszeichen, weil ich ja nur Stammleiter bin in Anführungszeichen. Aber ich finde das genial. Man kann junge Menschen in Verantwortung nehmen, weil die haben geniale Ideen und die probieren was Neues aus, wenn sie die ganze Gemeinde haben, alle Generationen, die sagen, und wir unterstützen dich, wir machen mit, wir sind bei dir, wir stehen hinter dir. Auch wenn du nicht alles richtig machst, wir korrigieren dich, wir helfen dir, wir wollen nicht, dass du scheiterst. Wir wollen nicht sagen, mach du mal, schauen wir mal, was draus wird, sondern wir wollen, dass das funktioniert. Wir wollen, dass du erfolgreich bist und deswegen tun wir alles, was wir können. Wir setzen unser ganzes Wissen dafür ein. Ich sage immer wieder unseren jungen Lobpreisleitern, wenn ihr hier Lobpreis leitet, sucht euch die Lieder raus, die ihr gut findet. Ich weiß, das gefällt jetzt nicht jedem von euch, aber mir müssen die Lieder nicht gefallen. Mir geht es nicht darum, dass ich die Lieder toll finde. Mir gefallen auch manche Lieder gar nicht, die die Jungen singen. Ich singe die auch nicht, wenn ich Lobpreis leite. Aber ich habe gesagt, wenn ihr die Lieder raussucht, ich werde mitsingen. Ich werde euch unterstützen, denn ich will Gott loben. Auch durch die Art und Weise, wie ich Gott lobe, wie ich euch unterstütze, möchte ich Gott die Ehre geben. Und das tue ich. Ja, die machen manches anders, das stimmt. Es gefällt uns nicht alles. Und ich sage auch immer, wenn ich das mache, ich würde es so nicht machen. Aber egal, mach du das so und ich unterstütze dich. Ich singe mit, ich bin dabei oder in anderen Bereichen genauso. Mach es und ich unterstütze dich, ich helfe dir. Was kann ich tun? Das kann ich noch nicht so gut, aber ich lerne das. Und wenn ich alt bin, dann habe ich es vielleicht auch gelernt, wenn ich alt genug bin. Dann habe ich das gelernt, wie man das macht, wie man Jugendliche unterstützt, wie man sie ausrüstet. Ich will kein Verhinderer sein, sondern ein Förderer. Ich hänge ein bisschen über der Zeit. Eine Geschichte noch aus meiner Vergangenheit, dann höre ich auf. Als ich meine erste Predigt hier in der Gemeinde gehalten habe, Norbert wird sich noch daran erinnern können, das war, glaube ich, ein Ranger-Gottesdienst, der erste, den wir gemacht haben. Ich war, keine Ahnung, 34, 35 Jahre alt. Da war meine Predigt eine 1:1 Kopie einer Predigt von meinem Vater. Mein Vater war auch Pastor. Und der hat die Predigt auf einer Kinderfreizeit gehalten. Wir waren 2 Wochen irgendwo im Harz, in Neumühle. Und an dem Sonntag mittendrin haben wir so eine Art Gottesdienst gemacht, nur für uns Kinder. Mein Vater hat gepredigt und ich war 11 Jahre alt. Und die Predigt habe ich 25 Jahre später 1:1 gehalten, weil ich ein Vorbild hatte. Und was mache ich, wenn ich meine erste Predigt halte? Ich orientiere mich immer an Vorbildern. Haben die Jugendlichen, die Teenager, die jungen Erwachsenen unserer Gemeinde, haben die Vorbilder, an denen die sich ganz automatisch orientieren? Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das jetzt will oder nicht oder wie ich das mache. Das ist das, was mir eingefallen ist, das habe ich gemacht, damit kam ich zurecht. Und dann habe ich das gehalten, also auch an alle Kindergottesdienstmitarbeiter, überlegt euch gut, was ihr im Kindergottesdienst sagt. Es könnte sein, dass eure Kinder euch das in 25 Jahren nochmal erzählen, irgendwo auf der Bühne. Ja, manches geht verloren und vieles hört man, das vergisst man, aber es gibt Dinge, die bleiben hängen. Meine wichtigsten Grundlagen, geistlichen Grundlagen, habe ich in der Kleingruppe im Kindergottesdienst bekommen, als angehender Teenager. Wir waren nur 3 Leute, wir hatten 2 erwachsene Leiter, die waren auch, die eine war gar nicht besonders cool, so in meinen Augen, aber von Herzen dabei. Und die hat mich, die war, weiß ich, 50 Jahre älter als ich, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre, aber die hat mich nachhaltig geprägt. Und das hilft mir heute noch. Und so wünsche ich mir Gemeinde. Alle Generationen zusammen, ihr Älteren, zieht euch nicht zurück. Geht nicht in Ruhestand. Es gibt genug zu tun hier. Wir brauchen euch. Die Jugendlichen brauchen euch. Aber ich möchte die Jugendlichen ermutigen, traut euch was. Lasst euch berufen von Gott. Geht in die Berufung, die Gott für euch hat. Geht neue Wege. Ihr müsst nicht alles nachmachen. Ja, ihr dürft uns als Vorbild nehmen, aber ihr müsst nicht alles genauso kopieren wie wir. Irgendwann könnt ihr auch mal eigene Dinge ausprobieren und machen und tun. Neue Zeiten brauchen manchmal neue Methoden. Der Inhalt bleibt. Das ist Jesus Christus, die Erlösung, das bleibt. Aber die Form muss sich ändern. Und es wäre schade, wenn Gemeinden aussterben, weil nicht genügend junge Leute da sind, die nachgerückt sind. Und sowas geht nicht plötzlich. Das muss man kontinuierlich fördern, immer wieder und immer wieder. Es gibt Gemeinden, die aussterben. Es gibt Gemeinden, die gehen kaputt. Es gibt Gemeinden, da gibt es keine Kinderkirche mehr, weil es keine Kinder mehr gibt. Und irgendwann keine Jugendarbeit mehr, weil es keine Jugendlichen gibt. Ja, und wo soll das hinführen? Irgendwann wird es die Gemeinde nicht mehr geben. Das wäre doch schade. Wir haben einen Auftrag hier in der Stadt. Wir wollen diese Stadt verändern, wir wollen unser Umland verändern, den Niederrhein. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Weil Bibel Gemeinde als Familie denkt. Als ein Zusammentreffen mit allen Generationen, jung und alt. Und damit Teenager die Säulen der Gemeinde werden können, brauchen sie die Erwachsenen, die sie unterstützen. Das ist eure Entscheidung, ob ihr dabei sein wollt. Als Teenager ist es eure Entscheidung oder junge Erwachsene ist es eure Entscheidung, lasst ihr euch berufen. Als Ältere ist es eure Entscheidung, will ich alles dafür geben, dass das passieren kann. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass unsere Gemeinde eine lebendige Gemeinde ist, die nicht irgendwann vom Alter her in eine bestimmte Richtung rutscht, sondern wo immer alle Generationen vertreten sind, wo wir immer für alle Generationen da sind. Ich möchte dich bitten, dass du alle Generationen segnest und dass du uns ein gutes Miteinander schenkst, dass du uns ein Verständnis füreinander schenkst und dass wir uns gegenseitig nicht verhindern, sondern dass wir uns groß machen, dass wir uns stark machen und dass wir letztendlich, und darum geht es, deine Sache vorantreiben. Es geht nicht darum, dass sich die Jugendlichen verwirklichen können, es geht nicht darum, dass die Alten sich verwirklichen können, es geht darum, dass dein Anliegen nach vorne getrieben wird. Und so bitten wir dich, Jesus, dass wir die Werke, die du für uns vorbereitet hast, auch tun können. Heiliger Geist, leite uns, jeden persönlich und uns als ganze Gemeinde, damit wir diese Stadt und den Niederrhein verändern können, damit viele Menschen dich noch kennenlernen werden. Amen.